«Sei unser Gast», der Podcast vom Museum Müllerama. Jeden Mittag sitzen wir zusammen und essen miteinander. Am Tisch treffen sich die Mitarbeitenden vom Museum mit denen, die gerade im Haus sind. Biologinnen, Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen, Brotliebhaber und Bachexpertinnen. Und wir reden beim Essen über das Essen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Sei unser Gast». Heute mit uns am Mittagstisch sitzt Lena Ruttishauser. Sie gibt Koch- und Bachkurse. Luana Gardus ist im Museum für den Empfang und Betrieb zuständig. Und Julia Graf, sie ist Leiterin von der Bach- und Kochschule. Mein Name ist Sina Jenny, ich bin freischaffende Mitarbeiterin im Museum Müllerama. Und normalerweise stehe ich hinter dem Mischpult, heute aber ausnahmsweise mit euch zusammen am Mittagstisch. Vor uns steht ein Teller mit einem Linsengericht. Das ist auch das Thema des heutigen Podcasts, ist Hülsenfrüchte. Nicht nur Linsen, sondern allgemein Hülsenfrüchte. Der Pius war so lieb und hat für uns gekocht. Und zwar ein Rezept von Otto Lengi. Es sind Berglinsen mit Tahini und Cherrytomaten. Es hat ein gekochtes Ei, für die, die nicht vegan sind. Und für die, die vegan sind, haben es kein Ei. Mit Zwiebeln und Koriander. Ein guter.
Danke schön.
Danke, ebenso.
Merci vielmals. Es sieht mega fein aus.
Ja, ich habe mich schon immer gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen roten und grünen Linsen? Sie haben gerade alles Maul voll.
Das ist eine super spannende Frage. Und das ist eigentlich eine recht erstaunliche Antwort. Zumindest hat sie mich erstaunt, als ich sie das erste Mal gehört habe. Die roten und gelben Linsen sind ja die, die so ein bisschen zerkehren beim Kochen, während grüne, braune, schwarze Linsen festbleiben und auch länger brauchen zum Kochen. Das liegt daran, dass die gelben und die roten quasi der innere Teil sind. Also es sind quasi geschälte braune Linsen oder zum Beispiel Berglinsen geschält und dann ist der innere Teil gelb oder rot. Und das ist der, der nachher gegessen wird, als gelbe oder rote Linse.
Sind die gelben und die roten nicht auch noch halbiert? Eben aufgrund des Schälprozesses?
Genau.
Fallen die so halbe und drum auch? Oh.
Genau, Hülsenfrüchte im Allgemeinen, wenn man sie schält, sind dann eigentlich immer halbiert. Nicht alle gleich fest, zum Beispiel Kichererbsen tendenziell weniger, aber eine Ackerbohne, die man auch noch kennt als Fava-Bohne, oder auch eine Gelberbsen, wenn man die schält, wird es eigentlich immer ein Split-Pea. Also eine halbierte Erbse. Und bei den gelben und roten Linsen, ich teste das manchmal, wenn ich die zusammenmische, wenn ich verschiedene Batches zu Hause habe, dann nehme ich die eine von Rapunzel, die andere von irgendeinem anderen Brand und dann siehst du, dass sie nicht gleich dick sind, weil die nicht gleich fest auseinanderfallen.
Und ist es dann wie beim Weizen, wo ja dann beim Vollkornmehl ist eine Art alles dabei und beim Weissmehl nicht, also hat dann die roten und gelben Linsen auch weniger Nährstoffe, weil man die Hülle wegnimmt?
Ich weiß es nicht im Detail, aber davon gehe ich fest aus. In der Hülle sind ja in der Regel viel wichtige Stoffe drin. Bei der Hülsenfrüchte auch gewisse Giftstoffe, die das Einlegen und Kochen eigentlich erst richtig weggehen. Ich würde sagen, darum sind gelbe und rote Linsen aber einfacher verdaulich. Also wenn du tendenziell Mühe hast mit Hülsenfrüchte essen, was ja doch immer wieder ein Thema ist. Also man kann nicht über Hülsenfrüchte reden, ohne über Bleige zu reden. Es ist einfach etwas...
Es gehört zusammen.
Es gehört zusammen und es gehört eigentlich mehr einfach in unserem Kopf zusammen. Es ist viel... Also man liest unterschiedliche Sachen dazu. Aber ich habe gerade letzte Woche wieder etwas gelesen von einer Forscherin, die sagt, es ist ein Urban Legend. Und es kommt mega viel von dem, dass wir denken, dass es so ist und das dann erwartet. Dann bist du die ganze Zeit nach dem Linsen essen und denkst du, so, was habe ich da gegessen? Und spürst du viel mehr in deine Verdauung hinein, als du sonst machst. Und sie haben das getestet, indem sie, also eine Doppelblindstudie heisst es, oder? Wenn den Leuten quasi wirklich Hülsenfrüchte ist und der andere etwas anderes, was so ein bisschen aussieht. Und sie haben nachher können nachweisen, dass die genau gleich viel Bleige haben. Aber das ist etwas, das wäre jetzt eine plant-based und pflanzenbasierte Ernährung, ein Thema. Es sind gar nicht unbedingt Hülsenfrüchte, sondern Ballaststoffe. Also, oder anders. Es hat gewisse Stoffe in den Hülsenfrüchten drin, Oligosaccharide, Mehrfachzucker, die nicht verdaulich sind für uns und dann die Bakterien dann in unserem Darm ein gewisses Gas bilden. Aber, super wichtige Message, es ist im Fall gut, wenn es ein bisschen etwas passiert in deinem Darm, ob das jetzt Gas ist oder sonst etwas, das ist wichtig. Das heisst, du isst Sachen, die noch tatsächlich etwas machen mit dir. Wenn dort nichts mehr passiert, isst du auch nichts Sinnvolles mehr.
Schon mega viel gelernt.
So, ich bin da schon am Lektorieren.
Darfst du auch gerne zubeissen.
Ja, wenn du dann gerade wieder eine Frage stellst, dann habe ich das Maul voll.
Das heisst, wir müssen uns jetzt etwas Neues ausdenken, weil als jedes Böhnchen gibt ein Tönchen.
Jedes Ballaststöffchen gibt ein Tönchen. Ja.
Ich möchte auch noch kurz dazu sagen, Hülsenfrüchte. Für die, die es vielleicht nicht wissen, Hülsenfrüchte beinhaltet auch, also auch Erbsen gehören zu den Hülsenfrüchten, Edamame, Erdnüsse, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, Soja und dann so ein bisschen die, die man mehr kennt, ist Linsen oder Kichererbsen. Aber eben, es ist eine ganze Bandbreite und bei den Bohnen sagt man ja eben, dass das vor allem auch mit der Verdauung, aber jetzt zum Beispiel bei Kichererbsen habe ich es jetzt noch nicht so oft gehört, dass das auch Bauchweh gibt. Also es gibt da eine ganze Bandbreite, die dann zu Hülsenfrüchten gehört.
Mhm. Kichererbsen haben einen relativ guten Ruf. Ja, die sind beliebt bei den Leuten. Sie, ja, sind, sie haben nicht so das Angestaubte, sondern sind irgendwie cool und exotisch. Während sonst Gelberbsen, eigentlich kannst du sie 1 zu 1 verwenden wie eine Kichererbsen. Das ist doch in der Schweizer Version. Haben unsere Grossmütter, Urgrossmütter schon gegessen. Die haben ein anderes Image. Aber eigentlich von den Bakterien her oder von dem Mehrfachzucker macht eine Kichererbsen genau das Gleiche wie eine Bohne.
Okay.
Es gibt sicher kleine Details, aber am Schluss des Tages kriegst du vom einen oder vom anderen, passiert etwas in deinem Darm, aber, und das ist eben die andere Message, man kann sich aber auch gewöhnen. Also dein Darm gewöhnt sich an seine Aufgabe. Ich sage immer, er wächst mit seinen Aufgaben. So wie wenn du nicht häufiger Alkohol trinkst, gewöhnst dich auch daran. Das ist vielleicht ein schlechter Vergleich.
Du hast einfach nicht so einen gesunden Vergleich.
Nein, aber das ist im Fall etwas, was du mir wo in einem Kurs wo man so geblieben ist. Dass man kann sich daran gewöhnen. Das ist etwas, wo, ja, eben.
Ja, was mich in dem Zusammenhang würde interessieren, wenn wir auch schon den Alkohol angesprochen haben und vorhin ist es darum gegangen, es hat gewisse auch Toxine in der Hülsenfrüchte. Also was ich weiß, man kann Hülsenfrüchte eigentlich nicht roh essen, man muss sie kochen. Jetzt überlege ich mir aber, man kann ja auch Hülsenfrüchte keimen und die Creme über den Salat drüber tun und so. Und warum ist das nicht problematisch? Ist es nur bei den Ausgewachsenen? Eigentlich der Samen ist ja wie die Hülsenfrucht selber.
Ich kann einfach nicht genau sagen, was der Grund ist, warum man die Keimte essen kann. Ich bin tendenziell ein recht empfindlicher Mensch. Ich verträge zum Beispiel Soja sehr schlecht. Mhm. Und zwar nicht, weil einem davon anscheinend Brüste wachsen, sondern weil ich das noch nie gehabt mit dem Phytoöstrogen. Darum hat Soja so einen schlechten Ruf.
Bier?
Bier auch?
Ja, was meinst du, woher?
Ich kenne nur den Bierbauch.
Also bei den Männern?
Bei den Männern, ja.
Bei den Frauen nicht. Sonst
willst du ja Bier trinken.
Beim Soja, der verträgt ja über ein Allergen zum Beispiel. Und ich verträge den zum Beispiel nicht so gut. Und wenn ich kann auch die gekeimten Hülsenfrüchte kann ich nicht roh essen. Mhm. Aber das ist mehr, wie es mich juckt nachher im Mund und nicht, weil das wirklich schlecht verdaulich ist. Mhm. Ich tue sie einmal kurz blanchieren vorher, weil dann geht der Effekt weg. Ah, okay. Aber ich glaube, Menschen, die normal Soja auch verträgen, können problemlos einfach so die gekeimten essen. Und die sind dann auch deutlich besser verdaulich. Man sagt, dass das dann. Und die haben auch nochmal andere Nährstoffe, die sehr wertvoll sind. Da bin ich immer ein bisschen am Testen. Jetzt zurück zu den gelben und roten Linsen. Funktioniert natürlich nicht mit denen, weil die sind ja geschält. Und durch das ist quasi der Keim kaputt. Mhm. Also mit denen geht es nicht.
Aber Julia, kochst du mit diesen Keimten? Ich sehe das immer nur irgendwie auf irgendwelchen Fotomenüs, aber noch nie bei jemandem effektiv auf dem Teller
gesehen. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ich meine, früher habe ich einmal so Mungbohnensprosse gekauft im Beutel, wenn zu so einem Süßsauer aus dem Glas oder so. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr, wo wir richtig kochen können. Also. Ja, nein, es ist mir jetzt bloß in Sinn gekommen, weil man ja generell auch so, weil Microgreens ja auch so unglaublich gehypt sind, also quasi so die Zellen im Wachstum und so voll, ja.
Alpha-Alpha, wo ja bekannte Sprossen sind, gehört auch zu der Familie von der Hülsenfrüchte. Mhm. Habe ich gestern gerade in einem Buch gelesen.
Was ist denn das für ein Buch? Nur so kurz
das Buch heisst «Beans, a short history of the bean».
Ja. Empfehlenswert? Oder einfach so für dich, wo dich sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt?
Meine nerdy Nachtlektüre. Ich bin dann tatsächlich irgendwann eingeschlafen. Es ist um 10:15. Nein, das war wirklich spannend. Ich habe jetzt schon immer... Im März gibt es einen Vortrag von einem Professor in Zürich zum Thema Hülsenfrüchteanbau und wie das eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, was da passiert ist. Und ich kann leider nicht an dem Datum. Und dann dachte ich, das interessiert mich aber. Ich wollte das jetzt verstehen. Und ich habe ein Buch, das ich schon vor langer Zeit mal gekauft habe. Ich habe ist ein Guilty Pleasure. Ich glaube, ich habe inzwischen etwa 50 verschiedene Hülsenfrüchtkochbücher, die ich online zusammengekauft habe. Also nicht das jüngste, das älteste ist irgendwie von 1910 oder so. Da habe ich bei verschiedenen so Online-Buchhandel, Buchbörsen gekauft. aus aller Welt. Und du nimmst ihn anlesen. Und eines von denen war eben das von einem amerikanischen Professor.
Und es gibt ja mehr als 10'000 Sorten an Hülsenfrüchten. Mhm. Aber der wirklich grösste Teil wird importiert und nur ganz ein kleiner Teil wird bei uns angebaut. In deinen Büchern steht da etwas dazu, wieso das so ist?
Ich glaube, es ist ähnlich wie bei anderen Sorten, zum Beispiel Rüebli. Jetzt gibt es das wieder in ein paar bunten Farben, aber die Mehrheit davon ist orange. Hat man anscheinend übrigens, Fun Fact, zu Ehren von der holländischen Königin, Prinzessin, irgendwie in die Richtung gezüchtet. Ich habe irgendwo gelesen.
Okay.
Aber so wie bei ganz vielen anderen Sorten hat es sich auch beschränkt. Wenn du jetzt in den Laden gehst, findest du rote Bohnen, schwarze Bohnen, weiße Bohnen. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht. Und das gleiche bei den Linsen. Aber wenn in der Ferien gehe ich immer so auf Hülsenfrüchtehand, dann gehe ich auf den Markt und suche, was es so hat. Und in Italien zum Beispiel, wo es viel mehr Hülsenfrüchtekultur gibt, oder in Mexiko, gibt es wahnsinnig viel.
Ja, was mir da zum Thema Anbau in Sinn kommt und warum ich finde, dass das Thema bei uns, gerade in der Mühle, auch mega super reinpasst. Viel, also gerade bei Linsen weiss ich, dass sie früher zumindest immer in Kokultur oder
Mischkultur mit
Getreide abgebaut worden sind. Zum einen, weil eben die Hülsenfrüchte und der Boden anreichern mit Nährstoff, wo das Getreide wieder braucht zum Wachsen. Und wenn das Getreide quasi wie das natürliche Klettergerüst ist für die Linse. Und es hat ja jetzt vor etwa 15 Jahren oder so, es jetzt zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb wieder angefangen, auf traditionelle Art und Weise die Alpleise anzubauen. Das ist ja auch so gerade in Baden-Württemberg ist wie eigentlich ein ganz wichtiges Essen, Linsenspätzle und je nachdem noch das Würstchen dazu. Aber eben, es ist ja nicht nur, dass das zusammen gut wächst, sondern dass Hülsenfrüchte in Kombination mit dem Getreideprodukt vom Nährwert auch wieder so super zusammenpasst. Das ist einfach, ja, also egal ob auf dem Acker oder im Körper, finde ich mega faszinierend.
Das ist schön, dass man also Zeug wieder entdeckt. Und so. Ich bin vorher gerade angesprungen auf was du, Lena, gesagt hast, wie sie anderen Kulturen so eine andere Selbstverständlichkeit hat. Ich nerv mich manchmal, wenn die Leute sagen, ja, italienische Küche ist ja eh nur Pizza und Pasta. Gibt's immer wieder die Aussage. Und ich bin wie so, ihr habt keine Ahnung. also einerseits ganz eine Gemüsethematik, aber genau, vor allem in ländlichen Regionen, Lenticchie ist so normal, dass es das dort gibt. Und ich kann auch jedes Mal auf der Heimreise noch posten, weil du in einem normalen Coop einfach ein ganzes Regal an verschiedenen Sorten hast. Und zum Teil schon, dass du einfach nur eine Suppe machen kannst, aber auch Sorten, die du vielleicht noch nicht irgendwie erkannt hast. Und das finde ich immer so eine Bereicherung, die ich dann den Leuten mal auch gleich erwähnen muss. Also das, und bei uns hat es, um nochmal das Wort, das du vorher gebraucht hast, noch ein bisschen das Verstaubte. Und jetzt, als ich gerade in Mexiko war, dort habe ich schon vor allem braune Bohnen. Ich habe jetzt nicht mega viel Varietät erlebt, aber gleich auch dort eine Selbstverständlichkeit, dass das in jedem Taco hat es sicher eine Basis ist, sind die Bohnen.
Und das ist nicht nur für Veganer, sondern
überhaupt
es ist für alle.
Überhaupt nicht, genau, es ist nicht speziell.
Ja. Und in China zum Beispiel essen sie Tofu mit Fleisch. Und für uns ist der Tofu der typische Fleischersatz. Und das ist über 10 Jahre her, ich habe dort das Semester studiert. Und dann habe ich immer gedacht, ich verstehe nicht, was auf dieser Menükarte steht, aber Tofu habe ich können verstehe und ich wusste, okay, Tofu kann ich nehmen, weil in der Schweiz ist dann Tofu, bist safe, oder? Hast es
vegetarisch.
Ja, genau. Zumindest vegetarisch. Und nachdem ich dann ein paar Mal Tofu mit Hackfleisch drauf bekommen habe, habe ich verstanden, dass ihre Kultur dort anders funktioniert als unsere.
Und ist das zum wie eine Art Proteinschichten? Also zum mehrere Arten von Protein in einem Gericht zu haben?
Ich kann nicht genau sagen, warum das ist. Mir ist auch eben auch in Mexiko oder auch in China aufgefallen, dass sie das ganz anders handhaben als wir. Und ich finde es auch schade, wenn man Hülsenfrüchte auf die pflanzenbasierte Kost beschränkt, weil sie haben so viel mehr zu bieten. Es könnte sicher das, was du vorher angesprochen hast, mit dem Weizen oder mit dem Getreide und der Hülsenfrucht, die dann zu einem Aminosäurespektrum führt, das dann komplett ist. Mhm. Und dann hast du die gleiche Wertigkeit wie bei Fleisch. Und das ist auch in dem Buch gestanden, das ich vorher erwähnt habe, dass in Middle East und Europa ist Weizen ein quasi das Grundnahrungsmittel gewesen. In den USA oder in den Amerikas hat er gesagt Mais und dann in Asien Reis. Und aber alle gemeinsam haben Hülsenfrüchte oben drauf. Und dass dann in diesen Ländern, und das erklärt, warum es bei uns quasi weggegangen ist, es ist nach wie vor, gehört es zu den Grundnahrungsmitteln in Indien oder in China, überall, wo es viele dichte Populationen gibt und man die Leute so kann ernähren. Und im globalen Norden hat man dann angefangen, sobald man konnte, hat man angefangen Fleisch zu essen und hat quasi die Hülsenfrüchte weggelassen und darum so ein bisschen Poor Man's Meat oder das Fleisch des armen Mannes, wie wir die Hülsenfrüchte erkennen, ist dann wahnsinnig schnell in die Richtung gegangen. Und hat viel mehr als andere Lebensmittel ist ein bisschen stigmatisiert in Bezug auf das.
Mhm. Ja, da komme ich doch jetzt auch wieder zurück nach Mesoamerika, wo eben auch Bohnen sind ja wie Teil von der heiligen Dreieinigkeit, eben Bohnen, Mais und Tomaten, die sich eben auch begünstigen auf dem Acker und dann aber auch im Körper, zumindest wenn der Mais auf eine bestimmte Art und Weise verarbeitet ist, wo man zu einer anderen Gelegenheit dann mal drüber werden reden, gell?
Vorschau.
Spoiler-Alarm.
Spoiler für die nächste Episode. Ja, also ich glaube, das merkst du, wenn du in Lateinamerika, Südamerika gehst reisen. Und also wir sagen, die Tellergerichte haben sehr zu. Also dass du hast wirklich Reis, du hast ein bisschen Bohnen, Kichererbsen, das Gemüse. Wenn, auch vor allem, wenn du als Veggie gehst, dann kannst du sagen, lass einfach das Fleisch weg und du bist trotzdem wirklich rundum satt. Weil du eben diese Kombination hast. Mhm.
Aber eben rundum satt auch nochmal auf der Luana in Input mit der italienischen Küche. Ich meine, wenn man über Plant-Based Küche redet, ist ja eigentlich die italienische Küche auch so wegweisend. Ich meine, nirgendwo kann man schöner Gemüse, simple Zutaten wie Lüchtelar und als Hauptdarsteller auf den Teller bringen, ohne dass man das Gefühl hat, es fehlt jetzt etwas.
Kann ich nur zustimmen. Das ist genau das, dass so die simple. Ich wettere manchmal über die französische Küche, weil ich dort noch nie fein gegessen habe. Und ich glaube, ein befreundeter Koch hat mal gesagt, ja, aber der Unterschied ist eben, dass in Italien kannst du simples Essen jeder auf den Tisch stellen und es macht Spass. Und in Frankreich sind sie vielleicht Upper Class, Haute Cuisine, sind sie vielleicht immer noch die Besten, aber du kannst nicht einfach irgendwo schnell ins Lokal gehen und etwas Einfaches Gutes essen. Das ist jetzt ein bisschen weg von den Hülsenfrüchten, aber thematisch bleibt ja gleich die, weil das ist auch mega oft so etwas basic, aber gut präsentiert. So. Und auch immer an Neujahr, haben wir es nochmal von Italien. Neujahr ist Linsen und auch Säule, aber das wäre... und ja, die bringen Glück und Geld.
Stimmt, ja.
Und weil es ist... Säule ist Glück und die Linsen sind Geld.
Ich glaube, die Linsen macht schon beides. Säule ist einfach oben drauf.
Ich wollte dich gerade fragen, was ist so ein Rezept aus Italien, wo dir jetzt gerade in den Sinn kommt bei Hülsenfrüchten?
Ceci, also wir haben es vorher schon die Kichererbsen erwähnt. Das ist so etwas, das du einfach irgendwo in einen Zugo reinrührst. Es ist so ein konkretes Rezept, das ich dir sagen kann. Da wäre ich jetzt glaube gerade ein bisschen überfragt, aber die Linde hat eine Idee.
Linsen-Leno hat eine Idee. Nein, ich denke auch ganz viele verschiedene Sachen, aber die Lupine finde ich so ein schönes Beispiel.
Ja.
Die, wo man so als Snack isst, so ein bisschen wie eine Olive zum Apéro.
Ich glaube, noch mehr in Portugal.
Ah, ist noch in Portugal.
Dort sind es...
Norditalien ein paar Mal. Genau. Ja, genau, so flach und gelb.
Dann drückt sie aus der Schale raus.
Aber lustig, ich finde, die haben ein bisschen etwas von Parmesan. Die haben ein bisschen Parmigiano. Die Lupine, ja.
Käsig, vielleicht spricht
es. Ja, es hat eine käsige Qualität.
Ich finde auch, dass gelbe Erbsen so etwas Käsiges haben.
Okay.
Aber ja, das... Und ich finde auch schon, Minestrone hat auch mal Balotti-Bohnen drin. Und bei uns hat es nur Gemüse drin.
Mhm. Aber Betty Boss Rezept von Minestrone. Ciao. Nein, Pasta ist okay. Pasta. Meine Großmutter hat einmal Pasta und Reis. Pasta, Reis, Bohnen und dann das Gemüse. Mhm.
Oder Pasta e Fagioli.
Ja, sowieso. Mhm. Pasta e Ceci. Es gibt jedes Team.
Ich habe auch gelesen, dass der Toskana, Mensch aus der Toskana, sich Mangia Fagioli nennen selber, also Bohnen essen.
Ja, darum, wo ich vorher gesagt habe, die ländliche Küche, habe ich genau an diese Region gedacht. Wenn du so nicht am Meer bist, dann bist du ganz schnell bei diesen Eintopf- und Bohnengeschichten.
Ja, ich glaube, ich habe mal in einem Restaurant auf Sizilien, sind wir auch irgendwie in
kleinste Kaff gefahren, irgendwo im Ghetto draussen, irgendwie im Slow Food Osterie führen. Und ich meine, wir haben als Primo Cheche im Brodo bekommen. Hey, und das Fleisch brauchst du wirklich nicht mehr. Bist du satt? Bist du einfach pappsatt? Was eigentlich tragisch ist, wenn du weißt, es kommt jetzt noch.
Also es kommt auch noch.
noch viel aus dem Holzofen raus. Aber der hat auch alles gerade, der hat seine Kichererbsen einfach in den Bouillon schnell in den Holzofen reingestellt zum Aufwärmen. Es war fantastisch.
Ja, wir haben auch so eine Suppe mit Kichererbsen in Genua. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es heisst, aber es war genial.
Hast du auch italienische Wurzeln?
Nein.
Aber sie ist erst gerade in Genua.
Auf Empfehlung von der Luana. Ich kann es einfach weiterempfehlen. Ligurien.
Man isst sehr fein.
Man isst sehr gut.
Was machen ihr zuhause? Wenn wir jetzt nicht im italienischen Restaurant sitzen, was kommt am meisten in Hülsenfrüchteform auf den Teller?
Was ich in letzter Zeit extrem gerne mache, ist türkische Linsensuppe aus roten Linsen. Und dazu, es ist eben also die sehr warme, also so von den Aromen her, sehr warme Suppe, sehr hearty. Und dazu gibt es dann immer Sumak-Joghurt, der ein bisschen mit Zitronensaft, Salz und Sumak abgemacht ist, wo so ein bisschen frische Komponente. Ich finde nämlich Linsen braucht unbedingt Säure. Dass sie schmecken. Meine Großmutter hat immer gesagt, es muss ein Gutsch Essig an die Linse, damit sie schneller kalt werden. Hat sie meinem Vater einmal erzählt. Und seitdem ist das so, der Gutsch Essig muss noch drin, damit sie schneller abkühlen.
Aber auch unabhängig vom Abkühlen, ein Freund von mir, der Culinary School gemacht hat, hat mir genau auch das gelernt. Mit ein bisschen Essig holst du noch das Beste raus. Ja. Und dann, wenn es nicht Essig ist, ist es halt eine andere Säure. Ja. So, ja.
Aber für den Geschmack
nicht. Ja. Nicht wegen kalt werden.
Ah, aber da kommt mir jetzt auch noch etwas in den Sinn. Eine Frage, ob es ein Mythos ist. Also ich meine, Anna Pearson hat das auch schon mal so hinterfragt. Hülsenfrüchte salzen während dem Kochen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann aber mal gehört, dass nicht das Salz das Problem ist, sondern die Säure, wenn man sie zu früh dazu gibt. Also zum Abschmecken ja, aber zum Hand herum kocht man ja manchmal Linsen auch mit in Tomatensauce. Also what's the rule?
Linselina.
Linselina, genau.
Ich glaube, es gibt keinen Koch- oder Backkurs, wo diese Frage nicht kommt. Ähnlich wie mit der Blake ist das eine hartnäckige Urban Legend mit dem Salz. Es stimmt nicht. Und zwar Chemie und so, aber es hat glaube ich, etwas mit Osmose zu tun. Also anscheinend tut Salz sogar eigentlich gut und macht, dass sie schneller durch sind, weil sie tut irgendwie durch dringend, ja, irgendwie durchlässig gemacht und dann quasi das Wasser schneller eindringt. Und dann hat man wie das können zeigen, dass das nicht stimmt. Das mit der Säure habe ich jetzt auch schon häufig gehört, dass man zum Beispiel mit jeglichen Essigsachen zum Beispiel oder auch Tomatensäure zum Beispiel, Säure von Tomaten, sollte aufpassen. Aber ich mache recht häufig Tomatensauce mit meinen Hülsenfrüchten und jetzt ist das immer noch durchgeworden.
Was ich auch schon gehört habe, ist, wenn man zum Beispiel, man hat ja ganz oft, dass man merkt, während dem Kochen ist zu wenig Wasser drin, man gießt noch Wasser nach. Also wenn quasi der Kochvorgang unterbrochen wird, weil man zu kaltes Wasser drin, das könnte auch ein Grund sein. Was ihr auf jeden Fall nie solltet machen, ich brauche ja für Bohnen und so weiter ganz oft einen Schnellkochtopf. Und manchmal denke ich, jetzt gebe ich schon ein bisschen Natron mit rein. Und das, wenn du nicht aufpasst und er wirklich auf Vollpower kocht, kann er eine Riesensauerei geben. Also mir ist schon durch ganz Kochen gespritzt. Das schumige Bohnen-Natron-Gemisch.
Und mit dem Natron sagt man ja, dass es dann schneller durch wird. Mhm. Und dort ist glaub, genau der gleiche, oder der gleiche vielleicht wahrscheinlich ein anderer, was du glaube ich einen pH-Wert machen, oder? Der Natron. Ja. Nachher. Und dort ist aber das Problem, dass auch ein Teil von den Nährstoffen kaputt gehen von der Hülsenfrüchte durch das Natron. Und sie werden so tendenziell ein glitschig, matschig. Was jetzt zum Beispiel, wenn man einen Kuchen backen will, überhaupt nicht problematisch ist. Aber wenn man sie jetzt will, ansehnlich auf dem Teller haben will, ist es schwieriger.
Good point, okay.
Ich möchte nochmal zurückkommen zu den Lieblingsrezepten mit Hülsenfrüchten. Weil ich habe die rote Linsensuppe entdeckt. Ich mache es ein bisschen weniger elaboriert wie du. Ich mache einfach rote Linsen mit ein bisschen Zitronensaft. Mhm. Und, noch einen Schuss Kokosmilch für die Cremigkeit. Und sonst noch ein Kichererbsen, einfach Kichererbsen mit Salat. Das ist, glaube ich, das kannst du immer, oder? Einfach einen Salat mit Tomaten, Gurke nach Saison und dann noch eine Büchse Kichererbsen oben drüber.
Du kannst eh mega oft einfach nur dazu rühren. Das ist so cool, wenn du ein simples Gemüsegericht machst, so zack, noch schnell Dings reinrühren. Das macht es mega oft.
Ja, bei mir müsstest du die Frage anders stellen. Wo machst du keine Hülsenfrüchte? Ich sage immer, dass nenne mir ein Gericht und ich sage dir, wie man eine Hülsenfrucht drin machen kann. Ich bin überzeugt, dass man in alles Hülsenfrucht machen kann. Ich habe zum Beispiel angefangen, ich nenne das gerne Strecken, so wie andere Menschen vielleicht, weiß nicht, Kokain strecken. Ich bin schon wieder. Drogen, Alkohol. Lustig, heute konserviere ich all diese Sachen nicht.
Also im Sinne von Sachen, die alle Leute kennen.
Genau. So. Strecken kommt von dort. Aber ich habe dort nicht etwas mit Wäschemittel strecken, sondern mit Hülsenfrüchten. Mhm. Und zwar, wenn ich zum Beispiel, ich esse wahnsinnig gerne Risotto. Mhm. Und du kriegst als Vegetarier häufig irgendwo einen Teller Risotto. Mhm. Aber ich denke dann häufig, das kann ja nicht sein. Jetzt ist es so ein Pot Risotto, das ist nur Stärke. Du bist vielleicht schnell satt oder einigermaßen satt, aber du isst nachher den ganzen Teller und dann hast du auch schnell wieder Hunger. Und ich habe angefangen, um die Hälfte vom Risotto-Reis ersetzen mit gelber oder roter Linse. Das macht einerseits schön cremig, hat so ein bisschen den ansatzweise käsigen Geschmack, den wir vorher gesagt haben. Und macht auch, dass du deutlich mehr Nährstoff und Protein drin hast. Und das Gleiche kannst du machen mit Herdäpfelstock, Milchreis. Es geht wirklich mit Brot. Ich habe gesagt, als nächstes machen wir einen Brotkurs. Ich tue zum Beispiel Zopf backen und dann einen Teil vom Zopfmehl ersetzen mit weißen Bohnen püriert. Du kannst wirklich challenge mich bitte, ich bin ready. Glasse zum Beispiel. Ich mache einmal Glasse mit Bohnen. Du kannst wirklich, du kannst überall Bohnen reinmachen.
Muss ich nur trauen, so wie
es klingt. Und das ist, glaube ich, auch, was ich in meinen Kursen will vermitteln. Es geht mir gar nicht darum zu sagen, hey, das ist das Rezept, das ist der Hit, das müsst ihr jetzt machen, sondern ich will eigentlich einfach nur die Angst abbauen, die Menschen haben von Hülsenfrüchten und ihnen sagen, hey, probier es aus. Im schlimmsten Fall hast du ein Gericht, das mal schlecht schmeckt. Passiert mir regelmäßig. Voll okay. Kriegst du es trotzdem, aber machst du Erdnussbutter drüber. Irgendwie kannst du es essen. Und nachher findest du heraus, wie es richtig geht. Und ich glaube, dort müssen wir neu denken. Und nicht einfach nur ein Gericht mal machen, sondern irgendwie umdenken als Gesellschaft.
Würde es mich jetzt schon wundern, also wir haben dich jetzt einfach so spontan Linsen-Lena genannt, das ist auch dein Name, unter dem du Koch und Bachschule bist, mit dem Fokus auf Hülsenfrüchte. Wie bist du zu dieser Liebe, zu dieser, also es klingt schon fast ein nach einer Leidenschaft, wie bist du zu dem gekommen?
Ich sage immer, da haben sich tausend Zufälle gejagt. Ich habe angefangen, pflanzenbasiert essen vor 5-6 Jahren. Und habe dann gemerkt, ich kriege einen Haufen Risotto, ich habe recht viel Hunger und ich habe wirklich mengenmässig nicht zu wenig gegessen. Ich habe immer genug gegessen. Und dann habe ich irgendwie ständig so ein latentes Hungergefühl gehabt. Und dann habe ich mal angefangen zu googeln und realisiert, dass ich einfach weglassen. Ich habe nicht etwas extra hinzutun, sondern ich habe quasi über 25 Jahre vegetarisch gegessen. Ich dachte, okay, vegan, kann nicht so schwer sein. Ich lasse einfach noch Eier, Milch und was da sonst noch so dazugehört, weg. Und habe dann plötzlich gemerkt, wie hungrig ich bin. Und dann habe ich angefangen zu googeln und dann realisiert, dass Weglassen nicht langt. Und dann bin ich irgendwie auf die Hülsenfrüchte gestoßen, die ich überhaupt nicht gekannt habe. Ich bin zwar in einem plus-minus vegetarischen Haushalt aufgewachsen, aber bei uns hat es, jetzt gehören da die üblen Storys von meiner Mami, Dosen-Erbschen gegeben, ab und zu mal. Und wenn überhaupt mal grüne Bohnen. Aber Bohnen wie jetzt zum Beispiel eine Kidneybohne habe ich, glaube ich, einmal im Kindergarten kennengelernt, in der Indianerwoche. Dort hat es Indianerbohnen, hat die doch früher auch geheißen, hat es die gegeben. Und sonst habe ich keinen Kontakt in meinem Leben mit Bohnen. Ich habe das nicht gekannt. Und ich habe nicht mal gewusst, wie man das kocht, ehrlich gesagt. Und dann habe ich mir mal eine Dose gekauft. Und dann habe ich ich habe wahnsinnig gerne Süßigkeiten. Dann habe ich mir mal einen Bohnen-Brownie gebacken, weil ich das online gesehen habe, dass das ein Ding ist. Und ich dachte, dann habe ich lieber Brownies als Chilis. Und dann dachte ich, ja gut, also wenn das mit einem Bohnen-Brownie geht, dann geht das doch auch mit einem Zitronenkuchen, dann geht das auch mit einem Rüeblichkuchen, dann geht das auch mit einem Cheesecake. Und dann habe ich angefangen, umzuprobieren. Es war wirklich pure Neugier. Und dann habe ich angefangen, umspielen, umzuprobieren. Und dachte so, wow, das ist crazy. Du kannst alles mit Hülsenfrüchten machen. Und das hat mir noch nie jemand gesagt. Warum hat mir das noch nie jemand gesagt? Das muss doch die Welt wissen. Nein, das war für mich so eine Entdeckung und so ein Life-Changer. Ich war plötzlich satt. Und satt sein macht Spass. Mit dem hast du nicht den Stress zum Ständig. Sonst musst du ständig essen und bist immer so, shit, jetzt musst du wieder etwas essen.
Oder immer leicht hangry, ist auch zu gut für dein Umfeld. Und wie bist du dann dazu gekommen, dass als, also wirklich, du bist ja jetzt Kurs bei uns, wie ist es zu dem gekommen?
Ich nenne das gerne ein gutes als Hobby. Es geht mir eigentlich wirklich darum, die Leute zu begeistern. Also so ein bisschen denken, ich finde es, darf man das so sagen? Ich finde das richtig geil. Ich finde Hülsenfrüchte einfach geil. Wirklich, Hülsenfrüchte sind doch so cool. Sie sind gut für den Boden, sie sind gut für die Menschen, sie sind gut für die Welt. Wir sollen alle mehr davon essen. Es ist einfach wirklich geiler Scheiß.
Und ich glaube, da müssen wir andere Sachen auspiepsen. Also geil. Hülsenfrüchte sind geil. Wenn man anders
die Aber auspiepsen. Vielleicht musst du erzählen, wie es dazu gekommen ist. Weil ich bin in einem Kurs hier im Müllerama. Susanne, genau. Und du warst als Kursassistenz gewesen. Und ich habe, ich sage immer, in einem Mutanfall dich angesprochen und gesagt, hey, ich tue mit Hülsenfrüchten backen, das macht sonst niemand, willst du einen Kurs machen? Ich habe mich selber nicht, ich war selber erstaunt mit meinem eigenen Mut. Und dann, was ist passiert?
Ja, ich habe mich gefunden, was Kuchen aus Hülsenfrüchten ist ein bisschen strange. Also das möchte ich erst mal probieren, bevor ich da einfach sage, ja, ja, klingt cool. Ich habe nicht so recht geglaubt, dass das wirklich fein ist. Ich denke, das ist jetzt wieder irgend so ein komisches Ding, ja. Und dann hast du uns die Küche vorbeigebracht. Du hast uns, glaube ich, nicht nur einen gebracht, sondern hast uns das ganze Assortiment gebracht. Mhm. Wir haben es probiert und gefunden, ist immer hure geil! Nein, es war mega, mega fein. Es war lustvoll, um das zu essen. Und es hat, der einzige Wermutstropfen ist, du kannst davon nicht 3, 4, 5 Stückchen essen, weil es hure furet. Also, es macht wirklich satt. Es ist wirklich so ein kleines Delight. Ja, und dann von der Moll scheint es, also das, was du jetzt eben gesagt hast, es muss die Welt wissen, es muss die Welt wirklich wissen.
Und was sind denn das für Küche für jetzt all die, die nicht bei dem ersten Teichschlessen dabei waren?
Also es war sicher ein Brownie dabei, der so ein Klassiker ist unter den Bohnenküchen. Dann, ich glaube, ein Rüebli-Kuchen, den ich auch einfach wahnsinnig fein finde, weil es ist für mich so ein Schweizer Klassiker. Mhm.
Mit welchem Wahl?
Mit roten Linsen. Und der Brownie mit wahrscheinlich weissen Bohnen habe ich am liebsten dort. Weil die haben so eine schöne Cremigkeit. Und dann rote Linsen mache ich recht viel in verschiedene Küchen. Und ist es ein Cheesecake?
Ich bin ein Tofu-Cheesecake ist es. Ja. Ja. Und ich meine, das habe ich vorher schon kennt, ja. Dass man Cheesecake machen kann, vegan, aus Tofu, aus Seed-Tofu. Aber gleich, nichtsdestotrotz, also in dem Reihe gehört das wie mit dazu, dass man wie vervollständigt. Weil du hast ja bei den verschiedenen Kuchen, die du jetzt genannt hast, also ganz unterschiedliche Texturen, gerade beim Rüebli-Kuchen, der auch sehr so bissig ist mit den Nüssen und mit der krümeligen, mit dem saftigen von der Rüebli.
Und was für einen bist du jetzt zum Beispiel gerade dran? Weil du sagst, ein Hoch aufs Experimentieren und immer wieder weiter tüfteln. Hast du gerade einen, der in Entwicklung bist?
Ich bin gerade am Umprobieren mit Cookies. Ich habe wahnsinnig gerne Gurzli. Und dort so die American Cookies, so die grossen mit den Chocolate Chip Sachen drin. Ich wollte einfach noch mitbringen, man hat die vergessen. Die bin ich gerade so ein bisschen am Umprobieren. Und ich finde, sie sind schon recht gut, aber es könnte noch besser werden. Und ich habe am Anfang, oder auch was ich viel mache, ist im Allgemeinen recht gesund kochen. Also ohne zum Beispiel Zucker, der ja so einen schlechten Ruf hat, und auch ohne Mehl. Es ist dann viel auch glutenfrei. Und ich habe jetzt wieder mehr angefangen, auch mit Mehl und Zucker das machen. Du kommst dann extrem nah an den ursprünglichen Geschmack ran und trotzdem hat es mehr Nährstoffe und macht satt. Sicher, es ist jetzt nicht ein gesundes Gutsli im engeren Sinn, aber es ist trotzdem irgendwie spannend zum Essen. Du kannst nochmal mehr Leute abholen, weil das sehr gesund ist, ja doch recht nischig.
Ich muss einfach eins intervenieren, wenn bei uns im Haus der Zusammenhang von glutenfrei und gesund so allgemein. Ja. Allgemein. Also das kann man ja nicht verallgemeinern. Es ist halt einfach, gewisse Leute vertragen es nicht so gut. Aber eigentlich ohne Gluten würde man nicht so schönes Brot können backen.
Da hast du 100% recht. Und ich will gar nicht, das ist ein guter Punkt. Und
kann man rausschneiden.
Nein, Gluten ist ja mega ähnlich wie auch Hülsenfrüchte auch. Also, oder doch, eigentlich schon. Weil wir haben vorher darüber geredet, warum es nicht so viel, was hat man gesagt, 2000 verschiedene Sorten an Hülsenfrüchte und heute kennen wir noch irgendwie
20. Nein, über 10.000.
Über 10.000, noch besser. Und heute kennen wir noch irgendwie, wenn überhaupt, kriegst du 20 zusammen, 10, knapp, ja, irgendwie knapp. So. Und bei Weizen ist ja genau das Gleiche. Also das ist nicht das Problem, dass der Weizen per se schlecht ist, sondern wie wir entzichtet haben.
Ja, eben, ich finde wirklich auch die Balance, also ich kann mich erinnern, in deinen ersten Kursen sind alles auch zuckerfrei gewesen. Was extrem spannend ist, auch die Herausforderung, wie kann ich all diese Sachen ersetzen. Aber auch so, also ein gewisses Mass an Zucker ist sicher okay für unsere Ernährung. Und ja, voll spannend, dass du auch wie wieder eine Art die Balance suchst und mit diesen
Ich glaube, es ist wirklich die Plant-based Ernährung auch. Wenn du anfängst, gehst du erst in eine recht extreme Richtung und denkst so, oh mein Gott, jetzt müssen alle Menschen vegan werden. Und warum haben sie es dann noch nicht verstanden? Und irgendwann relativierst du es wieder ein bisschen und bist so, okay, es ist ein guter Ansatz und es ist irgendwie spannend und ist sicher besser, wenn viele von uns irgendwie pflanzenbasierter essen. Aber vielleicht muss es nicht ganz so, ich hätte eigentlich nicht das Wort extrem benutzen, aber vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt sein. Und so geht es mir auch mit dem Zucker. Ich finde, das ist so eine Frage von der Dosis macht das Gift. Das ist so ein lahmer Spruch, aber am Schluss des Tages ist es so wahr.
Ich habe letztens ein schönes Zitat gesehen, wo gesagt, das Ziel sollte nicht sein, dass alle komplett vegan sind, sondern viel mehr Flexitarier werden. Ja. So, das habe ich recht treffend gefunden, einfach um das noch
aus gesundheitlichen und
gründen und mehr ökologischen Aspekten. Ja. Genau.
Das sehe ich auch in meinen Kühen. Es sind über, ich habe gesagt, 95% sind Flexitarier. Menschen, die sehr interessiert sind an Ernährung und sich gerne damit beschäftigen, die nichts verteufeln und einfach offen sind für ganz viel. Und ich glaube, der älteste Kursteilnehmer, Carlo hat er geheißen, war 73 und er hat gesagt, meine Enkel essen jetzt irgendwie pflanzlich und ich wollte doch etwas Feines machen, wenn die kommen. Ich wollte doch jetzt mehr über Hülsenfrüchte lernen. Ich habe das so herzig gefunden, wirklich so herzig. Ich dachte, mein Papi könnte sich etwas abschneiden.
Ich gehört Papi. wir haben jetzt im letzten Podcast, macht jetzt eine kleine Bezugsnahme, haben wir darüber geredet, über das Alleinessen. Und zwei Personen haben gesagt, ja, sie würden gerne mehr Hülsenfrüchte essen, aber auch so mit Konserven und Konservendosen. Und also wenn ich nicht würde auf Konservendosen Hülsenfrüchte zurückgreifen, ich würde keine essen. Mhm. Weil das mit dem Einweichen, das habe ich glaube bis jetzt einmal in meinem Leben geschafft. Und ich koche jeden Abend für mich. Aber ich weiß nicht, das würde ich nicht anbringen. Und darum, ich würde sogar jetzt noch sagen, Hülsenfrüchte und auch aus der Konservendose, oder? Also dann ist es halt lieber mal aus der Dose als gar keine. Und eben so den Anspruch haben, ich muss es doch frisch machen.
Ich finde das eine wahnsinnig wichtige Message, um dort irgendwie die Charme abbauen, zum Dosen benutzen. Nährstofftechnisch haben die Bohnen aus der Dose keinen Nachteil gegenüber den Bohnen, die frisch sind und die man frisch eingelegt hat und dann gekocht hat. Die sind also wirklich vergleichbar. Wichtig dort, je nachdem, dass man sie einfach gut abspült, weil es kann irgendwie noch Salz, die werden mit Salz da, wie sie gemacht, dran haben. Und ich finde, es schmeckt ein bisschen nach Katzenfutter, das Aquafaba. Genau, unbedingt abspülen.
Aber es ja, ist heute gemeint. Also, selber noch. Nein. Also, das ist jetzt nicht die beste Werbung.
Nein, die Flüssigkeit in diesem Bohnen liegt. Ich finde, die hat ein bisschen Katzenfutteriges. Aber die Bohnen selber haben eigentlich keinen unangenehmen Geschmack mehr, wenn sie abwäschen. Und das ist so wichtig, dass die Leute, eben, es muss einfach sein, es muss hürdenfrei sein. Und dann ist es die alles der Bohnen, aus der Dose.
Was ich einmal noch mache, dass ich nicht so viel angebrochene Gepäckchen im Schrank, offen im Schrank habe, weil natürlich das auch wieder Viehzeugs und so anzieht. Ich koche dann halt einfach das ganze Päckchen, auch wenn ich jetzt nicht eine Woche lang Lust habe auf das gleiche Gericht. Tue nur einen Teil von der gekochten Bohnenlinse etc. eingefrieren. Weil ich habe es auch schon versucht, selber einzumachen. Aber da müsste man jetzt fast noch mal einen eigenen Podcast zu dem Thema machen. Das ist mega schwierig, gerade mit Hülsenfrüchten. Wenn man sie immer muss, wenn man so einwecken will, müsste man sie immer zweimal einwecken, auch frische grüne Bohnen. Weil durch der hohe Proteingehalt gönnt die wieder auf und kann sogar Probleme geben mit Botulinumtoxin, meinte ich. Weiß ich nicht, ob es stimmt. Aber einwecken ist nicht so einfach bei Hülsenfrüchten. Eingefrieren ist das sicher die bessere
Variante. Und du tust es nachher eingefrieren?
Also ich tue es dann meistens eingefrieren, Teil, dass ich, wenn ich irgendwann mal eben schnell, dass ich keine Büchse muss aufmachen, sondern halt.
Das ist ein guter Tipp.
Ja.
Ich mache meistens gerade ein Kilo, ein halbes Kilo, habe einen riesigen Kochtopf, tue dann das machen und dann tue ich es abpacken und zwar immer gerade in etwa so 200 Gramm Bütteli oder ein Tupperware, was ich gerade habe, wie viel Platz im Tiefkühler hat und tue es dann rein. Und durch das habe ich, und das wäre mein quasi Tipp für schnell ins Nacht, ich habe immer eine Packung Hülsenfrüchte zur Hand, ich nehme aber auch viel Dosen. Also ich finde, da darf man eben keinen Scham, lieber Dosen Hülsenfrüchte als gar keine Hülsenfrüchte. Also sicher sollte man alle Müll reduzieren, aber am Schluss des Tages auf die gesamte Menge Müll, die du zum Beispiel auch in der Lebensmittelindustrie siehst, ist das einfach vernichtend wenig, wenn man das noch sagen
darf. Ja. Nein, ich meine, das wäre nochmal ein Thema für sich.
Also wir haben jetzt zwei neue Podcast-Themen, Konservendosen, ja. Essen aus der Konservendose und einmachen.
Ja, wobei Konserven und einmachen könnte man gut zusammenfassen. Nein, aber das wäre ein mega spannendes Thema, weil es natürlich auch in Sachen Food Safe
Super, toll ist. Machen wir dann gerade noch das Fermentationsthema. Also man kann ewig über das Essen reden.
Ja, dann mit Lust auf neue Folgen würde ich sagen, schliessen wir ab. Wir haben viele Aspekte jetzt können ansprechen, auch sehr viel Wissen, konkretes Wissen mitgenommen. Danke vielmals, Lena, dass du da, das mit uns geteilt hast. Und auch Julia und Luana, danke vielmals fürs Gespräch.
Danke dir. Ja, danke.
Und jetzt muss Lena ihre Linse überhaupt erst essen. Sie sitzt noch vor einem vollen Teller, weil sie so viel Spannendes hat können erzählen. Ja.
Man kann die Redezeit an den Tellen ablesen.
Julia und Luana, ihre ist leer. Meine ist noch zu so einem Drittel voll. Und ja, Lena isst jetzt, fängt jetzt an zu essen.
Sei unser Gast, der Podcast aus dem Museum Müllerama. Schön, habt ihr alle zugelassen. In jeder Folge laden wir neue Gäste zu uns in die Backstube ein, um frei und spontan beim Essen über das Essen zu reden. Das Museum Müllerama ist Kompetenzort für Ernährung mit lebendiger Vermittlung und darum der ideale Ort für einen solchen Austausch. Im Zentrum steht unsere historische Industriemühle, die wir täglich in Betrieb zeigen. Wir zeigen aktuelle Ausstellungen zur Ernährung und Gesundheit und bei uns in der Backschule kannst du lernen, richtig gutes Brot backen. Weitere Folgen gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder auf unserer Website www.müllerama.ch.